Deutschlandfunk. Themen der Woche.
Dazu begrüßt Sie Ann-Kathrin Jeske. Einen schönen guten Tag. Wir schauen in dieser Sendung zuerst nach Großbritannien, denn hinter den Briten liegt eine Woche, die sicherlich in die Geschichtsbücher eingehen wird.
You should be in Brussels negotiating.
Yes, we have been negotiating.
You are not. You are in Morley in Leeds.
Ja, statt in Großbritannien durchs Land zu touren, sollte er in Brüssel über den Brexit verhandeln. Das hat dem Premierminister Boris Johnson ein wütender Passant vorgeworfen. Das Video, das ging auf Twitter viral und es beschreibt die verzweifelte Stimmung dort wohl ganz gut. Johnson, der will einen Brexit am 31. Oktober um jeden Preis durchsetzen, notfalls auch ungeregelt. Dem Parlament verordnete er zu diesem Zweck eine Zwangspause und dafür bekam er in dieser Woche die Quittung. Über alle Fraktionen hinweg verbündeten sich die Parlamentarier gegen Johnson und verabschiedeten ein Gesetz, das den EU-Austritt auf Ende Januar verschieben soll. Christine Heuer hat das Ganze für Sie zusammengefasst und kommentiert.
Johnson schmeißt hin. Nicht der blonde Premier, der den Brexit durchboxen will, do or die, sondern sein kleiner Bruder. Der konservative Politiker Joe Johnson hat diese Woche sein Staatssekretärsamt und sein Unterhausmandat zurückgegeben. Den Druck zwischen familiärer Loyalität und dem nationalen Interesse wählen zu müssen, hielt der Brexit-Gegner nicht mehr aus. Zuvor hatte Bruder Boris dem Parlament eine Zwangspause verordnet und die Tory-Rebellen in die Wüste geschickt. Darunter einen leibhaftigen Enkel Winston Churchills. Eine politische Säuberung, das war selbst Boris Bruder zu viel. Der Riss, der Großbritannien spaltet, macht vor den Johnsons nicht Halt. Und der große Johnson setzt alles daran, ihn tiefer und tiefer zu treiben. Der neue Premierminister agiert nach dem Lehrbuch des Populismus. Er lügt und wenn das Lügen nicht mehr hilft, verlegt er sich aufs Drohen. Wer ihm nicht folgt, wird kaltgestellt. Boris Johnson gefällt sich in den Fußstapfen Donald Trumps. Sein engster Berater Dominic Cummings, Regisseur der Vote-Leave-Kampagne von 2016, ist so etwas wie der Steve Bannon des EU-Austritts. Gemeinsam treiben sie ihr Land in ein Brexit-Armageddon. Volk gegen Parlament, das ist der Schlachtruf, mit dem Johnson sich in Neuwahlen stürzen möchte. Wohlgemerkt, das tut der Regierungschef in der weltältesten Demokratie. Die wehrt sich nun begehrt auf und hat dem Premierminister in kürzester Zeit bemerkenswert viele Niederlagen beigebracht. Endlich haben sich Parlamentarier aller Fraktionen, auch der Konservativen, entschieden zusammengetan, um den No-Deal-Brexit in letzter Minute doch noch zu verhindern. Ein Tory lief zu den Liberalen über und erledigte damit Johnsons knappe Mehrheit im Unterhaus. 21 Tories stimmten für das Eilgesetz, das ihren Parteichef zwingt, die EU um eine weitere Verlängerung zu bitten, falls er nicht kurz vor knapp einen neuen Austrittsvertrag aushandelt. Johnsons Antwort: Lieber läge er tot im Graben, als das zu tun. Damit schürt er das Misstrauen weiter. Bei Labour sprechen sie bereits von Johnson und seinen Ganoven. Auch viele Tories fürchten inzwischen, dass sich dieser Premierminister nicht an Gesetze hält, die ihm die Hände binden. Und weil das so ist, wollen die Abgeordneten nun genau das versuchen, ihm die Hände zu binden. Der Schlüssel zu den Handschellen: späte Neuwahlen. Dafür will die Opposition nächste Woche stimmen. Johnson drängt darauf, die Bürger abstimmen zu lassen, und zwar vor dem 31. Oktober, dem Brexit-Tag. Dann würde er wohl triumphal gewinnen, das Eilgesetz kassieren und die Briten zu Halloween ohne Vertrag aus der EU führen. Ganz anders das Bild bei Neuwahlen nach dem 31. Oktober. Ein Boris Johnson, der sein Brexit-Versprechen bricht, der den Austritt nochmals verschieben muss, wäre als Premierminister erledigt. Bye-bye, Downing Street. Für ihn ist das ein Horrorszenario. Man darf gespannt sein, ob und wie er sich da rauswindet. Vor uns liegen wieder dramatische Tage in Westminster. Ausgang offen. Sicher ist aber, früher oder später wird es Neuwahlen geben. Gewollt oder ungewollt werden sie ein zweites Brexit-Referendum sein. Und dann erwarten die Briten klare Alternativen. Ja oder nein, dafür oder dagegen, Brexit oder kein Brexit, No Deal oder Vertrag. Boris Johnson macht ein eindeutiges Angebot. Und die Opposition weiß immer noch nicht, wofür sie ist, nur wogegen. Die Liberalen wollen etwas anderes als Labour, die eine Hälfte von Labour etwas anderes als die andere und der Labour-Vorsitzende will vor allem selbst Premierminister werden. Dafür aber muss Jeremy Corbyn sich endlich festlegen auf einen klaren Brexit-Kurs und den möglichst mit den stärker werdenden Liberalen abstimmen. Viel verlangt vielleicht, aber im nationalen Interesse. Die Zeiten sind ernst genug, es wenigstens zu versuchen.
Meint Christine Heuer. Seit 3 Monaten gehen in Hongkong teils mehr als 1 Million Menschen gegen das umstrittene Auslieferungsgesetz auf die Straße. Und in dieser Woche zog Regierungschefin Carrie Lam das Gesetz nun endgültig zurück. Die Proteste aber, die gehen trotzdem weiter. In China hatten Politiker dazu bislang vor allem geschwiegen. Gestern aber, da äußerte sich der chinesische Premier Li Keqiang als erster dazu und zwar auf einer Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die ist nämlich bis heute in China zu Besuch. China sei weise genug, mit der Situation umzugehen, sagte Li Keqiang. Der Frage nach einer militärischen Intervention, der wich er aber aus. Etwas länger schon wird diese Frage in den chinesischen Staatsmedien aufgegriffen, wenn auch sehr subtil. Astrid Freieisen, ehemals China-Korrespondentin der ARD, kommentiert das für sie.
Wenn er ins Spiel kommt, will China der Welt klarmachen, jetzt wird es ganz, ganz grundsätzlich. Gemeint ist Deng Xiaoping als Wirtschaftsreformer im Westen geachtet, während er in China kaum mehr eine Rolle spielt. Da zählt nur noch der allmächtige Staats- und Parteichef Xi Jinping. Aber Deng ist bei Westlern eben noch wer und auch in Hongkong, wo Deng in den 80er Jahren die Übergabe der einstigen britischen Kronkolonie an die Volksrepublik eingeleitet hat. Deshalb hat nun die Staatszeitung China Daily in ihrer Hongkong-Ausgabe 2 Reden von Deng Xiaoping zu Hongkong ausgegraben. Aus den 80er Jahren, aber übertragbar auf die aktuellen Proteste in Hongkong. Deng stellt darin fest, ein Land, 2 Systeme könne funktionieren. Mit Hongkong als kapitalistischer Stadt im kommunistischen Land. Hongkongs politisches System solle aber keine komplette Kopie des Westens sein. Also, allgemeine Wahlen, wären die für Hongkong passend? Nein, legte Deng damals fest. Und weiter. Die Hongkonger dürften die Pekinger Regierung zwar durchaus kritisieren, aber was, wenn in Hongkong irgendetwas passierte, das an den Grundfesten der Ordnung rüttelt? Sollte China dann etwa nicht eingreifen? Deng Xiaopings wenig überraschende Antwort, Hongkong würde sogar profitieren, wenn China dann eingreift. Wenn nötig, mit militärischer Gewalt als dem letzten Mittel. Nicht fehlen darf auch ein Verweis auf das zentrale Prinzip chinesischer Politik. Die alles überragende Bedeutung von Stabilität. Dies hat Premier Li Keqiang auch gegenüber Bundeskanzlerin Angela Merkel betont. Peking werde im Rahmen der Gesetze Hongkongs Regierung unterstützen, Ordnung wiederherzustellen und Chaos zu beenden. Luan, das Chaos, ist das traumatische Motiv der chinesischen Geschichte, verbunden mit Armut, Tod und Verzweiflung. Deshalb um jeden Preis zu vermeiden. Das würden wohl sehr viele Menschen jenseits der Hongkonger Grenze auf dem chinesischen Festland unterschreiben. Und so interessieren die Details der Protestmonate in Hongkong die meisten Chinesen kaum. Sie kennen sie höchstens oberflächlich. Kopfschütteln sehen sie in Social-Media-Videos, dass dort, wohin sie gern zum Shopping reisen, seit 3 Monaten ein wütender Mob tobt. Ein Mob, der Gewalt und Chaos verbreitet und angeblich die Unabhängigkeit von China fordert. Auch das noch, Unabhängigkeit vom Mutterland. Für Chinesen ist da eine rote Linie deutlich überschritten. Ob das, was ihnen vermittelt wird, tatsächlich stimmt oder ob es der Zentralregierung vielmehr um Machterhalt geht, in China dürfte danach vor allem in der jungen Generation kaum jemand fragen. Sie ist in wachsendem Wohlstand aufgewachsen und denkt schon seit längerem zunehmend nationalistisch. Eine Social-Media-Plattform der Parteizeitung Renmin Ribao verbreitet, die gewalttätigen Proteste würden durch dunkle Mächte von außen gesteuert. Peking sieht Hongkong offenbar als Einfallstor für staatsgefährdende Einflüsse. Deshalb bezog auch Staats- und Parteichef Xi Jinping höchstpersönlich Stellung. In der Zentralen Parteihochschule hielt er kürzlich eine Rede, in der er Hongkong, Macau und Taiwan als Risiko für die kommunistische Partei hervorhob. Und Xi ergänzte, wir dürfen nicht einmal 1 Zentimeter von unseren Prinzipien abrücken. Wir müssen aber strategisch flexibel bleiben. Obwohl der Anteil Hongkongs am chinesischen Bruttoinlandsprodukt bei nur noch etwa 3% liegt, ist die Sonderverwaltungsregion als Rechtsstaat für die internationale Geschäftswelt wichtig. Und auch für die Volksrepublik. Chinesische Banken haben in Hongkong mehr investiert als irgendwer sonst. Gerade im Handelskonflikt mit den USA. Für uns im Westen bleibt deshalb zu hoffen, dass Xi Jinping auf eine Strategie des Dialogs setzt, statt auf Waffen.
Kommentiert Astrid Freieisen. Für viel Aufsehen sorgte am Donnerstag ein Urteil des Landgerichts Detmold. 12 und 13 Jahre Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung, das sind die Strafen für zwei Männer, die auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lüchte in hunderten Fällen Kinder missbrauchten. Erst nach Jahrzehnten kam das ans Licht, wohl auch, weil die Ermittlungsbehörden geschlammt haben. Frühen Hinweisen auf die Taten waren sie nicht nachgegangen. Was es über unseren Staat, aber auch über unsere Gesellschaft im Ganzen aussagt, dass die Täter so lange ungehindert handeln konnten, das kommentiert die freie Journalistin Vivien Leue.
Sie haben 32 Kindheiten zerstört. So die klaren Worte der Vorsitzenden Richterin Anke Grudder am Donnerstag bei der Urteilsverkündung im Prozess um den hundertfachen Kindesmissbrauch von Lüchte. Sie verurteilte die beiden Täter zu 12 und 13 Jahren Haft und anschließender Sicherungsverwahrung. Die Taten seien monströs, sagte Grudder. Ja, das sind sie wahrlich. Aber sie sind, da sollten wir uns keinerlei Illusionen machen, nichts Außergewöhnliches in Deutschland. Laut BKA waren im vergangenen Jahr durchschnittlich 40 Kinder sexueller Gewalt ausgesetzt, pro Tag. Wir reden also von tausenden zerstörten Kindheiten in Deutschland. Und das sind lediglich die offiziellen Zahlen. Experten gehen davon aus, dass ein Großteil der Übergriffe nie angezeigt, geschweige denn vor Gericht gebracht wird. Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrig, sprach einmal von der Dimension einer Volkskrankheit. Nein, Lüchte ist bei weitem kein Einzelfall. Lüchte ist überall. Ob am Berliner Canisius-Kolleg oder der Odenwaldschule in Südhessen, in Sportvereinen oder auf Jugendfreizeiten und vor allem im Familienkreis. Fälle von Kindesmissbrauch sind allgegenwärtig und das seit Jahrzehnten. Aber wir haben offenbar bisher keinen Weg gefunden, unsere Kinder wirksam davor zu schützen. Jahrzehntelang hat der Dauercamper Andreas V., vor Ort liebevoll Adi genannt, Mädchen und Jungen missbraucht und vergewaltigt. Es gab Hinweise, Aussagen des Pflegekindes, sie könne Männer nicht mehr riechen, Anmerkungen anderer Kinder, sicherlich auch Verhaltensauffälligkeiten. Ich habe ihm das gar nicht zugetraut, haben viele Nachbarcamper im Nachhinein gesagt. Der Fall Lüchte zeigt, was Experten schon lange wissen. Man sieht es den Tätern nicht an, dass sie Kinder missbrauchen. Sie stammen aus allen sozialen Schichten, leben hetero- oder homosexuell und unterscheiden sich äußerlich nicht von anderen Menschen. Was also lernen wir aus dem Fall Lüchte? Der Fall hat gezeigt, dass Behörden oftmals heillos überfordert sind, wenn es um sexuellen Kindesmissbrauch geht. Jugendämter haben nicht miteinander kommuniziert, Polizeibehörden sind Hinweisen nicht nachgegangen und selbst als der Fall offen auf dem Tisch lag, wurden Ermittlungen zuerst nicht mit dem nötigen Nachdruck geführt. So verschwand ein ganzer Koffer voller CDs mit möglicherweise kinderpornografischem Material auf einer Polizeidienststelle. Er ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. Der Fall zeigt aber auch, Täter werden verurteilt, wenn sie denn erkannt und gefasst werden. Allerdings ist das offenbar die größte Hürde bei der Aufklärung von sexuellem Kindesmissbrauch. Denn der Fall Lüchte hat letztlich auch offenbart, dass Übergriffe jahrzehntelang hinter verschlossenen Türen passieren können, ohne dass jemand einschreitet. Das heißt, wir alle, wir müssen besser hingucken, wenn Kinder angegriffen werden, wenn Kinder sich verändern, zurückziehen und wir müssen einschreiten. NRW-Innenminister Herbert Reul sagte, solche Taten zu verhindern werde vielleicht die wichtigste Aufgabe seiner Amtszeit. Die Politik muss den Rahmen dafür schaffen, ja. Sie muss dafür sorgen, dass die Lehrer und Lehrerinnen, Erzieher und Erzieherinnen, Mitarbeiter in Jugendeinrichtungen und Schulämtern und allen anderen Stellen, die mit Kindern in Kontakt kommen, entsprechend ausgebildet werden. Dass sie die Anzeichen erkennen, wissen, was zu tun ist, wenn ein Kind sich verändert, den Mut haben, aktiv zu werden. Aber Politik und Verwaltung schaffen das nicht alleine. Der Fall Lüchte sollte ein Weckruf an uns alle sein. Schaut hin, nehmt die Anzeichen ernst, tut etwas, denn Lüchte ist überall.
Kommentiert Vivien Leue. Regieren in einer Zweierkoalition, das geht nach den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg erstmal nicht mehr, zumindest wenn die AfD nicht mitmachen soll. In Sachsen stürzte vor allen Dingen die SPD ab und erreichte nur noch 7,7% der Wählerinnen und Wähler. In Brandenburg musste die CDU mit 15,6% eine bittere Niederlage einstecken. In der Folge trat dort gestern auch der bei konservativen CDUlern ohnehin nicht besonders beliebte Brandenburger CDU-Chef Ingo Senftleben zurück. Trotzdem müssen sich beide Parteien in beiden Bundesländern nun irgendwie zusammenraufen. Und Günter Banners, ehemals Leiter der Parlamentsredaktion der FAZ, kommentiert das für Sie.
Was bei der Bürgerschaftswahl im Mai in Bremen begonnen hat, ist jetzt bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen fortgesetzt worden. In allen drei Bundesländern, deren Regierungen bislang von Zweierkoalitionen gebildet worden waren, wurden Bündnisse von drei Parteien zur Bildung einer Regierung erforderlich. In Bremen, um eine immer noch sogenannte Große Koalition aus CDU und SPD zu vermeiden, in den beiden ostdeutschen Ländern, weil die herkömmlichen Volksparteien zu schwach geworden sind. Schon jetzt ist klar, dass das nach der Wahl im Oktober in Thüringen so bleiben wird. Der Trend wird sich fortsetzen und könnte sogar dazu führen, dass auch auf Bundesebene nach der nächsten Bundestagswahl ein Dreierbündnis erforderlich sein wird. Regieren in Deutschland ist schwieriger geworden. Das Abschmelzen der Wählerschaften von CDU, CSU und SPD, das Erstarken der AfD und der fast schon zur Volkspartei gewordenen Grünen haben die politische Landschaft verwirbelt. Nichts ist mehr selbstverständlich, außer dass keine Partei mit der, gelinde ausgedrückt, rechtspopulistischen AfD zusammenarbeiten will. Das wird noch lange so bleiben. Nach dem Stand der Dinge ist mit der AfD kein Staat zu machen. Aber es gibt halt eine ausreichend große Zahl von Wählern, die das vor allem in Ostdeutschland, aber auch in Westdeutschland so wollen. Die Verhältnisse in den Unionsparteien und in der SPD sprechen nicht dafür, dass sich an der Entwicklung rasch etwas ändern wird. In der CDU wird über die Vorsitzende Kramp-Karrenbauer schlecht geredet, in dem Sinne, mit ihr gäbe es keine gute Zukunft. Ungewiss ist ihr politisches Schicksal, wenn die CDU im Oktober in Thüringen in der Opposition bleibt. Die SPD hat sich, notgedrungen oder selbstverschuldet, auf ein Wagnis sondergleichen eingelassen. Nach dem Rücktritt von Andrea Nahles von den Ämtern der Partei- und Fraktionsvorsitzenden wird es nahezu ein halbes Jahr gedauert haben, bis die Partei wieder über eine handlungsfähige Führung verfügt. Es ist derzeit unkalkulierbar, wie der in dieser Woche begonnene Wettbewerb um den Parteivorsitz ausgeht und auch, welche Folgen und Nebenwirkungen das Ergebnis mit sich bringt. Für die SPD und auch für die Bundesregierung. Schon taucht die Frage auf, kann Olaf Scholz Bundesfinanzminister bleiben, wenn er es gemeinsam mit der ehemaligen Brandenburger Landtagsabgeordneten Clara Geiwitz nicht einmal schaffte, in die Stichwahl für den SPD-Vorsitz zu kommen? Und dass Annegret Kramp-Karrenbauer auch als Spitzenkandidatin der Unionsparteien in die Fußstapfen von Angela Merkel tritt, wird von Tag zu Tag unwahrscheinlicher. Die hier und da vorgeschlagene Bildung von Minderheitsregierungen in Bund und Ländern aber ist keine Alternative. Zwar geben die Verfassung der Länder und das Grundgesetz für den Bund die Möglichkeit von Minderheitsregierungen her. Entsprechende Tolerierungen wurden einst bei den Grünen entworfen. Nach ihnen hat sich der Regierungschef nach seiner Wahl anderswo um parlamentarische Mehrheiten für seine Politik zu kümmern. Es würde mit wechselnden Mehrheiten gearbeitet. In der Folge aber würde der Zusammenhalt der Fraktionen, die sogenannte Fraktionsdisziplin, ausgehebelt. Zudem wüssten die Wähler noch weniger als heute, was aus ihrer Stimmabgabe gemacht wird. Ein wackeliges Hin und Her wäre die Folge. Zur Politik aber gehört Klarheit, auch wenn es nicht in Stein gemeißelt ist, dass zum Beispiel die jeweils stärkste Partei einer Koalition auch den Regierungschef stellen muss. In jedem Fall aber kommen auf die Spitzenleute der Parteien und auch auf die einfachen Parteimitglieder neue und sogar widersprüchliche Anforderungen zu. Mehr Kompromissbereitschaft, zugleich eine Schärfung des politischen Profils und dann auch noch der Kampf um die politische Mitte. Wie gesagt, Regieren in Deutschland ist schwieriger geworden und wird noch schwieriger werden.
Damit gehen die Themen der Woche an diesem Samstag zu Ende. Ich bin Ann-Kathrin Jeske und sage danke fürs Zuhören. Tschüss.